Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Lineares Fernsehen. Warum das Ende schon absehbar ist.
Automatisches Texten. Warum Roboter unsere Kollegen werden.
Wichtige Köpfe, wen wir uns für die Republika merken sollten.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Dimut Röther. Sie war in den 90ern viele Jahre Redakteurin bei ARD Aktuell, also dort, wo Tagesschau und Tagesthemen entstehen. Und sie ist heute verantwortliche Redakteurin für Medienthemen bei EPD Medien. Dimut Röther, die hat auf dem Frankfurter Tag des Online-Journalismus gesprochen, und zwar über die Berichterstattung zur Finanzkrise in Griechenland.
Das Morgenmagazin berichtete die Tagesschau, die Tagesthemen, und fast jeden Tag sendete die ARD noch einen Brennpunkt zum Thema. Ich sah viel und lernte sehr wenig. Immer wieder wurde von einer verfahrenen Lage berichtet. Die Berichterstatter sprachen von einem Wechselbad der Gefühle. Ratlos, ernst, bedrückt war die Stimmung in der Eurogruppe. Verärgert, enttäuscht, verzweifelt die in Athen. Ich behaupte, je mehr Medien berichten, desto mehr tappen sie in diese Emotionsfalle.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Es gibt einen Trick für Reporter, zum Beispiel beim Radio, wenn sie etwas beschreiben sollen. Der Trick heißt, vermeide alle Adjektive. Wer nämlich Adjektive vermeidet, der zwingt sich selbst dazu, die Dinge zu benennen. Man kann dann zum Beispiel nicht mehr einfach sagen, es war ein wunderschöner Sommertag, sondern man muss sagen, was ihn denn so wunderschön gemacht hat. Vielleicht sollten wir diese Regel neu auflegen und uns dazu zwingen, nicht mehr im ersten Schritt Emotionen zu beschreiben, sondern die tatsächlichen Vorgänge zu benennen. Etwas mehr Schwarzbrot darf es tatsächlich öfter mal sein.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr hört Deutschlandfunk Nova, was mit Medien, das lineare Medienmagazin.
Ich bin ja eigentlich immer vorsichtig bei so Themen, bei denen irgendwo in der Überschrift steht Zukunft des Journalismus. Ja, da sprechen wir hier bei uns in der Sendung ja gefühlt seit 500 Ausgaben von. Mittlerweile haben wir, glaube ich, echt alle Thesen durch. Also alles, was mit Zukunft des ... irgendwie beginnt. Zukunft des Fernsehens, das ist auch so eine These, und die langweilt mich.
Ja, Herr Pähler, aber können wir mal eine Ausnahme machen? Also wenn es nicht nur Thesen sind, sondern wirklich knallharte Forschung dahinter steckt, ginge das nur heute?
Also wenn es wirklich so ist, okay.
Also wie sieht die Zukunft des Fernsehens aus? Ich muss mich da immer an Monika Piel erinnern, die frühere WDR-Intendantin, die 2007 angetreten ist, und da hat Hans Hoff sie mal in einem Artikel zitiert. Ich habe den noch hier. Und da hat sie Folgendes gesagt: Es sind Minderheiten, die permanent Lust haben, sich zu entscheiden, was sie wann sehen oder hören wollen. Die meisten Menschen sind froh, wenn wir für sie eine Vorauswahl treffen und sie einem gelernten und festen Rhythmus folgen können.
Ob sie das heute noch so sagen würde, 10 Jahre später, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, selbst wenn es noch immer eine Minderheit ist, glaube ich, ist es eine stark wachsende Minderheit.
Ja, aber das ist heute irgendwie trotzdem immer noch so als Argument zu hören, finde ich. Also so zusammen mit diesem, lass die Leute doch erstmal in den Beruf kommen, in ein geregeltes Leben, dann ist da nicht mehr so viel mit YouTube und Netflix und so. Dann wollen die sich einfach vors Lagerfeuer setzen und mal abschalten.
Also ich glaube, das Abschalten, das bleibt, aber sozusagen Lagerfeuer im Sinne von, wir sitzen alle gleichzeitig gemeinsam um das gleiche Lagerfeuer, das weiß ich nicht. Also ob das so ist. Deswegen die Frage bleibt, stimmt das denn jetzt eigentlich so wirklich? Und dieser Frage sind die Medienforscher des Hessischen Rundfunks in einer Studie auf den Grund gegangen. Verantwortlich dafür ist im Hessischen Rundfunk Wolfgang Koch. Und Dennis hat mit ihm schon gesprochen und ihn gefragt, wie genau sie das denn untersucht haben.
Wir haben eine qualitative Methode eingesetzt mit 4 Gruppendiskussionen, Fokusgruppen. Und das bedeutet, dass wir 4 verschiedene Veranstaltungen hatten mit 8 bis 9 Menschen, 33 in Summe. Und über Gruppendiskussionen haben wir unser Thema sozusagen bearbeitet.
Bevor wir jetzt dazu kommen, was genau ihr herausgefunden habt, inhaltlich, wie aussagekräftig ist das denn jetzt, wenn ihr mit nur so wenigen Leuten zu tun hattet?
Man muss generell zwischen qualitativen und quantitativen Verfahren unterscheiden. Das gilt für die Medienforschung wie auch für die Marktforschung. Und wir haben es hier mit einem qualitativen Vorgehen zu tun, und da kommt man Motiven, Erwartungen und der Psychologie sozusagen auf den Grund. Und insofern ist es psychologisch aussagekräftig, aber natürlich nicht statistisch verallgemeinerbar oder quantifizierbar im Sinn von Messdaten.
Also für uns Nicht-Medienforscher heißt das, wir müssen jetzt immer so ein bisschen vorsichtig sein bei allem, was wir besprechen, so was so eine Allgemeingültigkeit einfach angeht. Ne?
Ja, sehr gut, so ist es.
Was habt ihr herausgefunden?
Wir haben uns zunächst mit der Lebenssituation der 20- bis 29-Jährigen beschäftigt, um vor dieser Folie besser verstehen zu können, wie ihre Mediennutzung aktuell aussieht.
Und das heißt, sie sieht wie aus?
Naja, die Leute sind frisch im Job. Das war für uns auch Rekrutierungskriterium, weil wir davon ausgegangen sind, dass das Ende der Ausbildung und der Beginn der Vollzeitberufstätigkeit so einen ganz wichtigen Einfluss auf die Mediennutzung hat. Und dieses frisch im Job bedeutet einfach auch, dass sie in einem gewissen Maß gestresst sind, die 20- bis 29-Jährigen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch Lust auf die Arbeit haben, die Verantwortung auch suchen und sich natürlich auch freuen, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben. Aber insgesamt sind sie gestresst und stehen unter Druck.
Und was bedeutet das dann für die Mediennutzung? Also wie sieht die bei denen aus?
Ja, das bedeutet, dass natürlich nach der Arbeit nicht mehr so viel Energie da ist. Und das ist für die auch in dem Alter natürlich eine ganz, ganz irritierende Lernerfahrung, dass man plötzlich unter der Woche zum Beispiel nicht mehr so viel unternehmen kann und will. Aha. Und das bedeutet natürlich, dass sie grob gesagt mehr Zeit auf dem Sofa verbringen.
Aber ja, eigentlich fürs Fernsehen dann eine super Sache, oder? Wie sieht dann konkret diese Zeit auf dem Sofa aus?
Ja, genau. Es ist eine ganz wunderbare Bewegtbildsituation, so würde ich es beschreiben. Das heißt, ich nehme natürlich schon vorweg, was gleich noch kommt. Die Leute haben Lust auf Fernsehen oder etwas, das so ähnlich ist wie Fernsehen.
Das heißt, welche Form von Medien stehen da sonst im Hintergrund? Das sind die Streaming-Dienste, die dann eine Rolle spielen stattdessen.
Ja, ganz genau. Das ist Netflix, Amazon Prime und so weiter. Das Entscheidende ist, dass diese Zielgruppe mit dem On-Demand-Prinzip ja im Prinzip groß geworden ist und es auch nicht mehr loslassen will.
Das heißt, das ist ja eigentlich die spannende Frage so, ne? Ich werde also mit einer Art und Weise sozialisiert. Du sagst, Sie sind groß geworden. Sie haben das also gelernt, dieses On-Demand-Prinzip. Das heißt, egal was mir jetzt so im Leben passiert an Änderungen in den Lebensumständen, ich komme in einen Job, ich kriege ein geregeltes Leben, Kinder, Garten, Haus und so weiter. Diese Mediensozialisierung, die bleibt so.
Schwer zu sagen, das ist natürlich eine sehr allgemeine Antwort, die du Aha. jetzt am liebsten hättest. Alles in allem würde ich davon ausgehen, ja, sie bleibt so. Das heißt natürlich nicht, dass das lineare Fernsehen schwupps überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat, sondern das heißt eher, dass es sozusagen auf die gleiche Ebene nebeneinander tritt. Mhm. Und das finde ich das wichtigste Moment. Die Streaming-Anbieter haben sich in den letzten Jahren einfach deutlich weiterentwickelt und stehen jetzt mehr und mehr gleichberechtigt als Option, wenn du auf dem Sofa liegst, nebeneinander. Weißt, es ist nicht mehr viel komplizierter, zu Netflix umzuschalten, als von RTL nach ProSieben umzuschalten.
Da kommen wir gleich nochmal genau darauf zu sprechen. Ich finde diesen Übertrittspunkt trotzdem noch irgendwie spannend. Also in dieses geregelte Berufsleben. Konntet ihr da irgendwie feststellen, ob sich denn überhaupt da was verändert oder bleibt es exakt dieselbe Mediennutzung wie vorher auch?
Es bleibt nicht exakt dieselbe, weil die Zeit natürlich weniger wird, die frei verfügbare Zeit. Und deshalb gibt es so ein Momentum von bewusstere Auswahl dessen, was ich gucken will, je nachdem, worum es mir eben jetzt geht. Ne? Viele haben einfach das Bedürfnis, relativ unanspruchsvoll zu entspannen. Aber dann geht es auch um Dokumentationen und um anspruchsvollere Formate. Das heißt, die Wahl findet einfach bewusster statt, weil du weniger Zeit hast.
Und sie geht nach Inhalt und eben nicht nach Ausstrahlungsweg.
Absolut. Der Fluss des linearen Fernsehens nach Programmschema ist den Leuten da eher so ein bisschen im Weg. Für die einen startet der Hauptabend zu früh, für die anderen kommen die guten Sendungen zu spät. Das Zeitfenster, in dem die Leute abends wirklich sich in diesen Fluss hineinbegeben können und wollen, ist sehr klein und dann halt auch noch unterschiedlich pro Person.
Wolfgang Koch ist Medienforscher im Hessischen Rundfunk und hat uns gerade verraten, dass Menschen, wenn sie einmal mit einem bestimmten Umgang mit Medien sozialisiert sind, später im Leben kaum davon abweichen. Da liegt eine Frage nahe, die wir gleich mit ihm klären. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Zukunft des Fernsehens?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das zukunftsorientierte Medienmagazin.
Unser Zukunftsthema heute, das Fernsehen. Wolfgang Koch ist unser Mann dafür. Er arbeitet als Medienforscher im Hessischen Rundfunk und hat uns eben schon ein paar, ja, ernüchternde Dinge genannt.
Wer einmal in einer Welt voller Streaming-Dienste und Videoplattformen und sozialer Medien groß wird, aber eben nicht in einer Welt mit Tageszeitungsabo, linearem Fernsehen und sich berieseln lassen, der legt diese Mediennutzung nicht mehr ab. Auch nicht, wenn er dann eines Tages im Job ist und ein geregeltes Leben hat. Dadurch wird nicht automatisch die Mediennutzung geregelter. Vor der Sendung hat Dennis mit Wolfgang Koch gesprochen und ihn gefragt, was bedeutet das denn nun für die Zukunft des Fernsehens?
Zunächst muss man sagen, das lineare Fernsehen steht nach wie vor sehr gut da. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Auch in jüngeren Zielgruppen haben wir ganz hohe Nutzungsdauern und tägliche Reichweiten, sodass wir im Moment darüber nachdenken, wie schnell dieser Medienwandel stattfindet. Aber letztlich läuft es darauf hinaus, dass das Prinzip des Programmschemas an Bedeutung verliert und du mehr und mehr deine Inhalte on demand zu jeder Zeit auf jedem Gerät verfügbar machen musst.
Also im Grunde sprechen wir über eine Revolution. Sie geht nur so langsam. Also es ist nicht so dieses, was man manchmal denkt, wenn man über das Netz und über die digitale Welt spricht oder Dinge hört, dass das so von heute auf morgen passiert. Aber es passiert eben nur im Schneckentempo.
Ja, das ist genau der Punkt. Die Langsamkeit der Revolution lässt einen manchmal denken, dass sie gar nicht stattfindet. Aber das ist so wie mit Lava. Die steht schon fast, aber sie ist natürlich noch glühend heiß und bewegt sich weiter.
Wie sieht dann konkret so die Bedrohung aus? Welche Bedrohungen stellen konkret Dienste wie Netflix oder Amazon Prime für Fernsehsender dann dar, für lineares Fernsehen?
Na, die haben erstmal natürlich den Vorteil des Newcomers. Gerade in jungen Zielgruppen sind sie nicht, sagen wir mal, mit Image-Nachteilen aus der langen Historie belastet. Diese Images können natürlich auch wieder zu Vorteilen werden. Aber das sieht erstmal toll aus. Die haben super Interfaces, das muss man einfach zugeben. Und dann achten sie natürlich auch auf die exklusive Qualität ihrer Inhalte. Und all das zusammen ist für die Fernsehsender dann eine Bedrohung in dem Sinn. Man kann aber auch sagen, eine Herausforderung.
Ist ja außerdem nicht so, als hätten die Fernsehsender keine Streaming-Angebote, ne? Also welche Rolle spielen denn zum Beispiel Mediatheken wie die von ARD und ZDF?
Das ist der Punkt. Sie haben sowohl Streaming-Angebote, Mediatheken, als auch gute Inhalte. Darauf muss man ja immer wieder hinweisen. Natürlich spielen die Mediatheken eine sehr große Rolle und darin liegt auch unglaublich viel Potenzial sozusagen in einen offenen und interessanten Wettstreit mit Netflix, Amazon Prime und den anderen Anbietern zu gehen. Insofern spielen die Mediatheken eine große Rolle. Ihre faktische Bedeutung in den hart zu messenden Mediennutzungsdaten, die muss natürlich noch steigen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Also spielen die auch für die Leute eine Rolle, mit denen ihr gesprochen habt in eurer Studie? Erwähnen die die oder sind da nur die großen Konzerne wie Netflix und Amazon dabei?
Sie erwähnen sie nicht so besonders oft.
Wenn wir jetzt über diese ganzen Streaming-Angebote oder das sprechen, was die Leute da so gucken, dann denken wir, glaube ich, meistens so über Unterhaltung. Du sagst ja auch, abends auf dem Sofa mal so ein bisschen was anwerfen und gezielt gucken. Was ist eigentlich mit Information und Bildung und solchen Angeboten?
Beim Informationsverhalten ist das Smartphone, tritt es sozusagen ganz groß auf die Bühne, ist von überragender Bedeutung. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht über das Smartphone gesprochen, aber gerade beim Informationsverhalten, Nachrichtenkonsum ist dieses Gerät in dieser Zielgruppe von ganz großer Bedeutung. Und da ist sehr interessant, dass sozusagen dauernd gecheckt und gesnackt wird. Das bedeutet einerseits, das kennt ja auch jeder von uns, dass du sozusagen ununterbrochen auf deinem Smartphone oder immer wieder auf deinem Smartphone schaust, ob es Neuigkeiten gibt. Und da vermischt sich auch sozusagen das Neue aus dem Freundeskreis mit dem Neuen aus der Welt. Der Nachrichtenbegriff ist da nicht mehr so eindeutig. Mhm. Und weil du eben auch dauernd checkst und es so nebenher macht, du naschst dauernd. Das ist das Snacking. Ne? Es geht immer um kleine Häppchen. Zu viel ist schnell zu viel. Und das bedeutet eben dann eben auch, dass die Qualitätskriterien sich in dieser Zielgruppe Richtung Schnelligkeit, Kürze und auch Präsenz vor Ort verschieben. Und so klassische journalistische Kriterien wie Hintergrundberichterstattung, Quellen, kritischen Zugang und so, das haben wir relativ selten gefunden.
Habt ihr was abgreifen können, was die Mediennutzung auch in anderen Medienformen angeht, also Radio, Zeitung zum Beispiel?
Wenig. Radio ist ein ganz besonderes Medienthema und wir haben in dieser Studie gemerkt, dass es sinnvoll ist, dass wir uns auf Fernsehen, das Informationsverhalten und solche Sachen konzentrieren. Für Radio stellt sich aber im Prinzip, auf der allgemeinen Ebene gesprochen, ein ganz, ganz vergleichbares Thema, lineares Radio hören versus On-Demand-Angebote im Hörbereich, in allen Facetten. Ob du Spotify nimmst oder andere Hörangebote wie Podcasts oder Hörbücher, die Frage stellt sich hier genauso. Und bei Zeitungen, da sind wir natürlich als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt noch weiter weg und haben uns nicht besonders darum gekümmert. Dasselbe Thema, digitale Transformation.
Sagt Wolfgang Koch, Medienforscher im Hessischen Rundfunk zur Zukunft des linearen Fernsehens im linearen Radio Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien.
Das hier ist Deutschlandfunk Nova. Ihr hört Was mit Medien, das automatische Medienmagazin.
Ja, ich glaube, automatisch ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich fände es schon ganz gut, wenn mir einer diesen ganzen langweiligen Kram hier abnehmen würde, der mich nur bindet, ja, und dann konzentriere ich mich auf das, was wirklich wichtig ist, ne? So knallharte Recherche ist ja auch so genau das, was so mein Ding ist. Und davon profitieren dann hier auch die Hörer, würde ich sagen. Guter Ansatz. Automatisierung, mache ich mit.
Ja, also irgendwie mit Stimmen soll es das auch eines Tages mal geben. Es gab jetzt vor einer Woche, zwei Wochen, so diese Software, die dann eine Minute deiner Stimme hört, wie du sprichst, und dann kannst du einfach einen Text eingeben und die spricht dann mit deiner Stimme.
Ah, das wäre doch toll.
Ja, dann müssen wir irgendwann hier auch nicht mehr sitzen. So.
Und, ah, perfekt.
Ne, also so bei Texten ist es jetzt ja schon möglich. Mhm. Und da geht es nicht nur darum, dass Roboter, also dass Programme unsere Texte überhaupt übernehmen, also so bei Sportberichten, Börsenberichten, Wetterberichten, sondern sie bieten auch die Chance, wesentlich mehr Inhalte zu erzeugen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel den Weserkurier in Bremen. Der nutzt eine solche Software, um automatisch Berichte über Fußball zu veröffentlichen. Und zwar lokal und regional.
Aber können da denn nicht einfach weiter menschliche Reporter hin und das Spiel beobachten?
Also das können sie, aber man kann jetzt eben mit einer solchen Software sogar Fußballspiele covern, über die man vorher gar nicht berichtet hat. Also da war vorher auch gar kein Reporter. Mhm. Da gab es einfach null Berichte auch darüber. Vielleicht so den Ergebnisdienst. Fußball ist auch ein gutes Beispiel, wie dann selbst in unteren Ligen eine große Datenbasis dafür da ist. Also Ergebnisse, gelbe und rote Karten, Fouls, die entsprechenden Spielminuten dazu und so weiter. Und das wird dann, also da werden Texte dann durch solche Roboter überhaupt erst möglich.
Ja gut, das heißt aber auch als Journalist, wenn ich diese ganzen Sachen nicht mehr machen muss, dann muss ich ja andere Dinge machen. Also da muss ich, glaube ich, auch andere Eigenschaften und Fähigkeiten haben. Ne? Und ich muss natürlich auch mit diesen, ich sag mal, automatisierten Texten, die dann irgendwie in mein Medium reinfließen, irgendwie umgehen können.
Ja.
Und da vielleicht dann, ich sag mal, die ergänzende Analyse zu dem automatisiert geschriebenen Spielbericht irgendwie verfassen können.
Oder es gehört eben zu Journalisten-Skills zum Teil dazu, diese Maschinen überhaupt erstmal zu programmieren. Also das zu beaufsichtigen, ihnen Textverständnis beizubringen. Ich habe darüber mit Rüdiger Plester gesprochen. Er arbeitet für Contrast Communication Services in Düsseldorf, eine Werbeagentur, und betreut mittlerweile eine Reihe von Kunden, die solche Software einsetzen. Und ich habe ihn erst einmal gefragt, wie viele davon kommen denn heute schon aus dem Journalismus?
Es ist tatsächlich sehr wenig. Ich habe mir noch mal so die neuesten Zahlen geholt. Von den 15 Millionen Texten, die im letzten Monat generiert worden sind, waren kleiner als 5% für journalistischen Einsatz, aber immerhin 5%. Und mit einem rasanten Steigerungswert gerade. Also ich gehe davon aus, dass wenn sich die Zahlen jetzt so weiter bestätigen, dann werden wir vielleicht in Tendenz haben, 20% dieser Texte für journalistischen Einsatz zu generieren.
Was machen die denn damit? Also was für Texte im Journalismus entstehen mit so einer Software?
Ja, im Moment sind das noch sehr Texte, die im Grunde vielleicht auch gar keiner mehr schreiben möchte. Diese Vielzahl, die man für die heutigen digitalen Kanäle braucht, das geht los mit 140 Zeichen, die sie für eine Twitter-Meldung brauchen, und mit einem etwas längeren Text, den sie für eine Facebook-Nachricht brauchen, und dann vielleicht den ganz langen Text, den sie auf ihrer Website stellen oder den sie sogar drucken wollen. Das sind Berichte, die sie halt über Themen machen wie Börse, wie Wetter, wie die Kreisliga-Begegnung im Fußball, wenn der Kölner Vorort Ehrenfeld gegen den anderen Vorort Köln-Süd Wesseling spielt. die heute ein Redakteur gar nicht mehr schreiben wollte, die aber die Menschen interessieren, die so hyperlokal sind, die sie einfach jetzt mit dieser Maschine, und das ist ja ein sperriger Begriff in dem Moment, aber mit diesem Roboter, mit dieser Maschine dann schreiben lassen, weil sie ja auch Fakten generieren.
Ja, aber es sind eben Fakten, ne? Das heißt, sie greifen auf eine Datenbasis zurück, aber das, was manche journalistischen Artikel ausmacht oder manchen Reporter, der dahinter steht, ist ja auch sowas wie Haltung oder ganz spezielle kleine Beobachtungen, Absolut. Die eine Rolle spielen. Was Absolut. Ist damit?
Ja, also ich sage jetzt mal, was Sie als Journalist immer brauchen werden und was das dann auszeichnet, ist so etwas wie Emotionen, wie eine Haltung, eine Meinung. Die wird so eine Maschine, so eine Technologie sehr lange nicht haben. Die wird ja immer auf Fakten basiert. Wissen Sie, wir generieren diese Texte auf strukturierten Daten, auf der Basis von strukturierten Daten von Weltwissen. Also die Maschine weiß, es ist jetzt draußen gerade bitterkalt und für den 3. Mai viel zu kalt und es ist ein Donnerstag und das sind Themen, strukturierte Daten und dann weiß die Maschine, was der Börsenkurs von Apple gerade ist und wie die Fußballmannschaft XY gespielt hat. Aber eine Emotion und eine Haltung dazu wird so eine Maschine niemals haben. Aber sie ist natürlich ein nützliches Engine, also so ein Motor, den sie nutzen können. Solange sie eine Haltung, eine Emotion und ein Weltwissen vielleicht auch haben, wird das immer das Ausschlaggebende sein.
Können wir mal so ein Hands-on machen? Also können Sie uns die Skills beschreiben, die man als Journalist benötigt, um dann mit so einer Maschine umzugehen und sie zu trainieren, einzurichten oder sie schreiben zu lassen? Wie sieht das konkret aus?
Ich denke, man wird vor allen Dingen diese Affinität zu digitalen Themen brauchen, um den Umgang mit Regeln vor allen Dingen. Anders als wenn ich heute einen Text schreibe, dann werde ich eher in Regeln mich formulieren und werde sagen, okay, wenn diese Regeln oder wenn diese Situation eintritt, dann wird im zweiten Fall folgende Regel angewendet und dann werde ich so linguistische Regeln formulieren, die dann einmal formuliert mir nützen, um eine Vielzahl von Varianten dieser Texte auch zu erzeugen, die in meinem Stil geschrieben worden sind. Also ich muss mich mit Regeln auseinandersetzen, ich muss mich mit sicher auch mit Sprache noch mehr auseinandersetzen. Also Sie können jetzt nicht immer schreiben, wenn die eine Fußballmannschaft gegen die andere der strukturierten Daten nach 3-0 gewonnen hat, dann ist das im Kreisliga-Kontext etwas anderes, als wenn Real Madrid gegen Atletico 3-0 im Halbfinale gewonnen hat. Dann ist das vielleicht ein Kantersieg oder ein besonderes Ereignis. Dann dürfen Sie nicht nochmal schreiben, die haben gewonnen. Das ist vielleicht was anderes. Sie müssen dann auch Regeln formulieren für entsprechende Situationen. Also ganz anders als vorher, als heute, wo ich das impulsiv mache, weil ich das Wissen habe, dass das was Besonderes war, wenn die Nationalmannschaft 7-0 gewonnen hat. In der Kreisliga wäre 7-0 kein besonderes Ergebnis. Ja. Das heißt, ich glaube, sie werden ganz anders agieren müssen zukünftig.
Das heißt, ich sitze vor einem Computer und gebe sozusagen, ich mach's jetzt mal ganz platt und bildlich, ich gebe 20 verschiedene Sätze ein, die aber im Grunde synonym sind. Also Mannschaft A gewinnt gegen Mannschaft B, Mannschaft A schlägt Mannschaft B, Mannschaft A überliegt der Mannschaft B oder Mannschaft B verliert gegen Mannschaft A. Ich mache dann solche Synonyme, die schreibe ich einmal und das wird dann danach mit Daten befüllt oder wie stelle ich mir das konkret vor?
Ja, das ist so ein bisschen, Sie haben ja heute so eine Web-Oberfläche, können Sie sich ja gut vorstellen. Sie fangen an, solche Regeln, solche Stories zu schreiben und dann können Sie solche Platzhalter formulieren für eben dieses Ergebnis oder das Ereignis und dann sind Sie in der Lage, solche Regeln da dran zu hängen. Und das ist etwas, ehrlich gesagt, wenn man das zum ersten Mal zeigt, dann rauchen die Köpfe. Dann sehen Sie auch äußere Verwirrung bei den Menschen und sagen, das wird doch nie funktionieren. Das dauert dann 14 Tage und dann sind die Leute ganz begeistert davon, was das für Möglichkeiten ergibt. Weil Sie ja dann plötzlich ausprobieren können. Sie können das dann mal einfach mit Leben füllen und dann sehen Sie, wie Texte generiert werden. Und die klingen dann plötzlich nach Ihnen. Das ist das wirklich, also das hat schon auch so eine digitale Creepiness, wie wir das gerne nennen, weil wir dann die Leute so ein bisschen verwirrt sehen, dass plötzlich so Texte entstehen, die so nach Ihnen klingen, die Sie aber nicht selber geschrieben haben.
Also ich formuliere einen Platzhaltertext, bedeutet das, aber der hat schon einen Stil, weil ich ihn ja geschrieben habe.
Es ist Gott sei Dank mehr als Platzhalter, sonst könnte man das ja auch relativ einfach lösen, indem ich wirklich so Lückentexte mache. Sie müssen sich vorstellen, dass genau diese Regeln diese Sprache lebendig machen und die Anzahl der Informationen, die ich da reinpacke, die Art der Sprache, die ich wähle. Und das Tolle ist, dass ich das dann sogar, wenn ich das dann in Sprachvarianten mache, dann auch noch in bis zu heute 20 Sprachen die Regeln formulieren kann, sodass ich dann meine News sogar auf Chinesisch oder auf Spanisch formulieren lassen kann. Also das ist tatsächlich eine einfache Art, wenn ich an Linguistik Sprache und an Sprache, an Linguistik, an einen Ausdruck Spaß habe an der Arbeit mit Computern, dann bin ich in der Lage, solche Regeln nach einem, zwei Tage Schulung zu formulieren und bin dann in der Lage, damit herum zu experimentieren. Und da stellen wir dann tatsächlich fest, dass das eine ganz andere Art ist, natürlich zu texten, das ist sicher so, aber ihren Stil, ihre Meinung, ihre Emotionen werden sie da immer brauchen. Sonst wird das auch blutleer bleiben. Ne? Sonst ist das so, ist der Text, dann erkennen Sie, dass der Roboter in Anführungsstrichen das geschrieben hat.
Sagt Rüdiger Plester von Contrast Communication Services über unsere Journalismus-Skills der Zukunft, Robotern das Texten beibringen. Ihr hört Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Was mit Medien. Herr Peller, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen für nächste Woche noch rüsten, oder?
Du meinst für die Republika in
Republika,
Berlin?
Republika, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja? Für alles bereit, egal worum es geht.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ah, hierum natürlich. Wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir...
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, den Leuten, denen wir auf der Republika, auf den Affenfelsen, ne, diesen großen, wo wir die Laptops wieder aufladen können oder abends beim Club Mate begegnen, dass wir ja auch wissen, wer da vor uns steht.
Ja. Ja, so, auf jeden Fall.
Unser kleiner Service für euch in Form des Quizzes. Möchtest du anfangen?
Nein,
soll ich
du.
Anfangen?
Nein,
ich soll
du.
Anfangen.
Fang du gerne an.
Okay. Du, ganz allgemein, die Organisatoren der Republika, das sind vier an der Zahl, drei davon wüsste ich gern von dir.
Das, gut, dass du nach dreien fragst, weil ich finde, es ist immer dieses Phänomen.
Ja.
Das ist wie mit den fünf Freunden. Du kommst auf vier und denkst nicht dran, dass der Hund noch dabei ist.
Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt so anfängst zu labern, hast du keine Ahnung.
Doch, es ist auf jeden Fall Johnny Häusler.
Ja.
Und seine Frau.
Ja.
Muss ich sagen, wie sie mit Vornamen heißt?
Das ist gerade so, wie wenn man sagt, George Clooney ist mit dieser ist Menschenrechtsaktivistin
also,
verheiratet.
Also, Tanja Häusler und Johnny Häusler.
Ja.
Und Markus Beckedahl.
Cool. Und dann wäre da noch Andreas Gebhardt.
Genau.
Ja. Ob ich das jetzt genauso gut hinbekomme, Herr Peller?
Das weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich möchte nämlich von dir wissen, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren.
Das wäre auch deine Frage gewesen, oder was?
Das ist unfassbar. Aber man hat es fast nicht gemerkt, oder?
Nee.
Aber deswegen kam ich jetzt auch gerade auf den Fünf-Freunde-Vergleich, weil ich hätte tatsächlich Andreas Gebhardt, hätte ich nicht gewusst. Und ich musste wirklich nochmal nachschauen und hab dann erstmal so ein bisschen mich mit seiner Biografie eigentlich tatsächlich beschäftigt. Und da ich jetzt nicht mehr fragen kann sozusagen nach seinem Namen, muss ich dich nach was anderem fragen. Denn er ist ja nicht nur Gründungsmitglied der Republika, sondern er ist auch Gründungsmitglied eines Vereins, der sich auch im weitesten Sinne für digitale Themen einsetzt. Und ich möchte gerne von dir wissen, welcher Verein, ist es ein Lobbyverein, sage ich mal, das ist.
Es ist ein Lobbyverein, ist es nicht, also der macht doch New Thinking mit den anderen, oder ist es das?
Das meine ich aber nicht. Also was ich meine ist, er hat auch den Verein Die Digitale Gesellschaft gegründet.
Ach, das
da ist aber er ist auch mit Markus Beckedahl zusammen. Da macht er natürlich tatsächlich News Thinking. Das wäre auch richtig gewesen. Weiß nicht, soll ich dir einen Punkt geben?
Nee, weil das hätte ich echt nicht gewusst. Muss ich fair sein.
Ja, okay.
Hätte ich nicht gewusst. Gut. Wir bleiben digital. BuzzFeed Deutschland hat einen neuen Chef. Wie heißt der?
Der ist ja zu uns nicht in die Sendung gekommen, weil er keine Zeit hatte. Da habe ich seinen Namen glatt mal wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Lade ihn aber gerne herzlich dazu ein. Wir haben jetzt einen neuen Namen, das ist auch eine neue Chance, ja, Deutschlandfunk Nova. Und ich möchte ihn gerne herzlich nochmal einladen, in dieser Show über BuzzFeed Deutschland und seine Vision davon zu sprechen. Dann werde ich auch seinen Namen wissen, jetzt leider nicht.
Ich nehme das so als Ausschnitt auf dem USB-Stick mit und drücke ihm das, wenn er auf der Republika
ist. Das wäre doch geil, aber bitte auch auf dem USB-Stick.
In die Hand. Ja, natürlich.
Verrätst du mir seinen Namen noch?
Daniel Drepper.
Ach, Daniel Drepper. Ne? Ja, okay.
Vielleicht haben wir irgendwann noch, also er startet ja gerade, kann man ja auch noch ein bisschen erste Erfahrungen dann mit ihm sprechen.
Ja, aber Einladung wirklich tatsächlich sehr herzlich. noch älter als die Republika ist ja ein Blog, manche andere Blogs auch, aber dieses Blog ist auch tatsächlich schon ziemlich alt, ist in diesen Tagen 15 Jahre alt geworden und der Autor hinter diesem Blog, der ist glaube ich auf jeder Republika und auf jeden Fall auf der ersten, gefühlt war er an jeder Ecke, die war natürlich auch noch ein bisschen kleiner. Und ich gebe dir noch einen Hinweis, sein Blog trägt einen Untertitel und das heißt Fachblog für Irrelevanz. Du kannst mir jetzt sagen, wie das Blog heißt und der Mann dahinter, wahrscheinlich, wenn du das eine weißt, weißt du das andere auch.
Ist das hier, verdammt, Felix, heißt er Felix mit Vornamen?
Soll ich dir helfen bei einer so leichten Frage?
Oh Mann.
Er heißt Felix mit Vornamen, ja.
Ja, warte. Der hält immer einen der schönsten Vorträge. Und ja. Das ist so einer von Deutschlands A-Bloggern.
Ja, ganz genau. Soll ich den, eigentlich weißt du, wer er ist. Deswegen
ja,
kann
er
ich
nennt sich
mehr
immer X. Er schreibt immer ganz klein.
Ja, ja? Schrecklich klein.
Ja. Und Schwänzel. Felix Schwänzel.
Ja, Felix Schwänzel. Und das Blog heißt? Wirres.net.
Ja. Aber der Punkt ist sicher,
der
oder?
Punkt ist sehr sicher. Den ne? gebe ich dir sehr gerne.
Schlimm, wenn man das so genau kennt und dann liegt es einem nur so
ja,
auf der Zunge.
Das ist es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß es gerade nicht. Das stimmt dann manchmal ja auch. Ne?
Auf der Republika gibt es jedes Jahr einen älteren, weißhaarigen Herrn, der einen Vortrag hält und damit regelmäßig so dieser digitalen Elite da eine Watschen verpasst. Man nennt den auch den Hofnarren der Netzgemeinde. Wie heißt er?
Ah.
Und es ist schon jetzt an alle, die unter euch auch zur Republika kommen, mein großer Tipp am Dienstag auf der Republika, ich glaube um 10 Uhr, Flachsinn.
Ich komme gar
nicht. Ist Vortrag in diesem Jahr.
Also, na? Ich weiß es nicht.
Gunter Dück. Sagt er dir was?
Ja, aber ich habe ihn noch nie live gesehen.
Der war mal Mathematikprofessor und ist dann...
Doch, ich habe ihn doch schon mal live gesehen. Also zumindest in einer Videoaufzeichnung hier, als er mal in so einer Anhörung im... Ja. Bundestag.
Manager bei IBM. Und das ist so krass, weil da geht's auf diese Bühne und ist so ein bisschen tatterig und du denkst so, oh, was ist das denn? Dann kreist der so lange ums Thema, um dir dann irgendwann so am Ende seines 1-Stunden-Vortrags voll in die Fresse zu hauen. Das ist Wahnsinn, das ist ein Phänomen, der Mann.
Super. Sollten wir vielleicht mal einladen in diese
Vielleicht,
Show?
Ja.
Auch hier spreche ich gerne eine Einladung aus, die du auf einem USB-Stick mitnehmen kannst an Günter Dück.
Günter Dück,
ja, gerne. Günter Dück, ja, vorne das U, hinten das Ü, okay. Herzlich willkommen hier bei Was mit Medien. Sie sind herzlich willkommen. So, und ich habe auch noch eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar, es ist mir noch untergekommen, ein Blog, das ist noch nicht so alt. Aber auch schon irgendwie ein paar Jahre, doch auch irgendwie schon so 7 oder so. Ich glaube 2010 gegründet. Und das ist ein Blog, das hat auch einen Untertitel und der heißt Die Jogginghose für den Kopf. Und da findet man so allerhand Lustiges, Kurioses, Unnützes, Behämmertes, total Gaga-mäßiges. Auf jeden Fall muss man meistens sehr lachen. Und der Blogger, der hinter diesem Blog steht, ist auch, sag ich mal, von seiner Profession auf Lachen spezialisiert. Ist nämlich eigentlich Comedy-Autor und verwendet auch ein Pseudonym für dieses Blog, was übrigens sozusagen identisch ist mit dem Titel des Blogs. Mehr Tipps gebe ich dir aber jetzt nicht.
Das weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, es gibt doch so viele. Es gibt so dieses das Beste aus Social Media, es gibt Phänomene, es gibt...
Das ist ja nicht, aber ich meine,
ist ja nicht Mario Barth, ne?
Nein, es ist nicht Mario Barth. Es ist Schlecki Silberstein.
Ah, wer steckt denn dahinter?
Das wäre meine Bonusfrage gewesen. Das ist Christian Brandes.
Guck mal, alles nicht... Schlecki Silberstein kenne ich selbstverständlich.
Siehst du?
Er ist gestartet damals als Spiegel Offline, glaube ich.
Echt?
Ja, so hieß es mal. Das hättest du nicht gewusst.
Das hätte ich nicht gewusst. Aber das ist eine Frage, die nicht mehr im Rahmen der regulären Spielzeit gestellt wurde.
So, und wer hat jetzt gewonnen?
Ich weiß nicht. Ich habe die erste Frage gewusst, weil ich allerdings auch mich darauf vorbereitet hatte und die hier stehen hatte als eigene Frage.
Ich habe nur die zweite gewusst.
Du hast nur die zweite gewusst.
Eins
ich habe aber auch den Günter Dück nicht gewusst. Ja.
Aber wir gehen mit einer Erkenntnis hier raus,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Und wir gehen mit einem sehr guten Gefühl heraus.
Deutschlandfunk Nova.
Sorry.
Aber jetzt, wo wir Bescheid wissen, kann die Republika gern kommen.
Nächste Woche senden wir also aus Berlin unser medialer Blick auf die Konferenz. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.